Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalat wassalam ala Rasulillah. Im Namen Allahs, aller Barmherzigen, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wir beginnen inshallah ta'ala, wie angekündigt, heute mit dem zweiten Hälfte von Surat al-Jinn. Und bevor wir die Ayat erläutern, möchten wir die Surah im Zusammenhang einmal lesen. Da wir bereits die erste Hälfte davon schon erläutert haben und uns heute der zweiten Hälfte widmen, schadet es trotzdem nicht, dass wir trotzdem die gesamte Sura einmal im Zusammenhang uns einmal anhören. Und so lese ich sie vor und dann beginnen wir ab der zweiten Hälfte bi'idhnillahi ta'ala. Mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, sag, mir ist als Offenbarung eingegeben worden, dass eine kleinere Schar Jinn zuhörte. Sie sagten, wir haben einen erstaunlichen Koran gehört, der zur Besonnenheit leitet, so haben wir an ihn geglaubt und wir werden unserem Herrn niemanden beigesellen. Und erhaben ist die Gewaltigkeit unseres Herrn. Er hat sich weder eine Gefährtin noch Kinder genommen. Und es pflegte der Tor unter uns, etwas Abwegiges gegen Allah zu sagen. Und wir meinten, dass weder die Menschen noch die Dschinn gegen Allah jemals eine Lüge sagen würden. Und manche Männer von den Menschen pflegten Zuflucht zu nehmen bei einigen Männern von den Dschinn, doch mehrten sie so bei ihnen die Drangsal. Und sie meinten, wie auch ihr meint, dass Allah niemanden mehr als Gesandten schicken würde. Und wir haben den Himmel abgetastet, aber festgestellt, dass er mit strengen Wächtern und Leuchtkörpern gefüllt worden ist. Und wir pflegten ja an Stellen von ihm Sitze zum Abhören einzunehmen. Wer aber jetzt hört, der findet einen auf ihn wartenden Leuchtkörper. Und wir wissen doch nicht, ob für diejenigen auf der Erde Schlechtes gewollt wird oder ob ihr Herr sie zur Besonnenheit führen will. Und unter uns gibt es Rechtschaffene und unter uns gibt es solche, die weniger rechtschaffen sind. Wir sind getrennten Wegen gefolgt. Und wir wissen, dass wir uns auf der Erde Allah niemals entziehen können. Und dass wir uns ihm niemals durch Flucht entziehen können. Und als wir die Rechtleitung, den Koran, hörten, glaubten wir daran. Wer an seinen Herrn glaubte, befürchtet keine Lohnschmälerung und keine Sünde. Bis dahin haben wir beim letzten Mal uns die Ayat angeschaut. Und das ist der neue Teil ab der 14. Ayah bis zum Ende zur 28. Ayah. Und unter uns sind Gottergebene, und unter uns sind vom rechten Weg Abschweifende. Was nun jemanden angeht, der sich Allah ergeben hat, so bemüht er sich um mehr Besonnenheit. Was aber die vom rechten Weg Abschweifenden angeht, so werden sie Brennholz für die Hölle sein. Und wenn sie sich auf dem Weg recht verhielten, würden wir ihnen wahrlich Wasser im Überfluss zu trinken geben, damit wir sie dadurch der Versuchung aussetzen. Und wer sich von der Ermahnung seines Herrn abwendet, den wird er in überwältigende Strafe stecken. Und die Gebetsstätten gehören doch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Und als Allahs Diener aufstand, um ihn anzurufen, hätten sie ihn alle beinahe erdrückt. Sag, ich rufe nur meinen Herrn an und ich geselle ihm niemanden bei. Sag, ich vermag euch weder Schaden noch Besonnenheit zu bringen. Sag, niemand kann mir gegen Allah Schutz gewähren und ich werde außer bei ihm keinen Ort der Sicherheit finden. Ich vermag nur etwas zu übermitteln von Allah und seinen Botschaften. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, gewiss, für ihn wird es das Feuer der Hölle geben, ewig und auf immer darin zu bleiben. Wenn sie dann sehen, was ihnen versprochen worden ist, da werden sie wissen, wer die schwächeren Helfer und die geringere Zahl hat. Sag, ich weiß nicht, ob das, was euch versprochen worden ist, nahe ist, oder ob mein Herr ihm eine längere Frist setzt. Er, der Kenner des Verborgenen, er enthüllt niemandem das, was bei ihm verborgen ist, außer dem Gesandten, den er bewilligt. Da lässt er vor ihm und hinter ihm Wächter einhergehen, damit er weiß, ob sie wohl die Botschaften ihres Herrn ausgerichtet haben und dass er das, was bei ihnen ist, umfasst und er die Zahl von allem erfasst. Das sind die Ayat, die wir heute inshallah ta'ala uns vornehmen möchten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch das richtige Verständnis geben und Ikhlas geben auf Ahm Amin. Erst einmal verkünde ich euch diese frohe Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, als er sagte in einem edlen Hadith, Brief von Abu Huraira bei Bukhari und bei Muslim, als er sagte, immer wenn sich eine Gruppe von Menschen in einer der Häuser Allahs trifft und Allahs Buch liest und sich gegenseitig unterrichtet, steigen auf sie die Engel hinab, umhüllt sie die Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit umhüllt sie, Allahs Engel umgeben sie, die Ruhe steigt auf sie hinab und die Barmherzigkeit umgibt sie und die Engel umhüllen sie und Allah Azza wa Jal erwähnt diejenigen, das heißt, die an der Sitzung teilnehmen, in seiner Sitzung bei ihm subhanahu wa ta'ala, bei al-Mala' al-A'la, bei der höchsten Engelschar. Wie wir aus dem Verlauf der ersten Ayat erfahren haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Begegnung zustande kommen lassen zwischen seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und den Jinn. Und diese Begegnung, diese einmalige Begegnung, darauf haben wir letztes Mal schon hingewiesen, weist darauf hin, dass der Prophet alaihissalatu wassalam nicht nur zu den Menschen entsandt worden ist, sondern ebenfalls auch zu den Jinn entsandt worden ist. Und dass der Prophet alaihissalatu wassalam den Jinn den Koran vorgelesen hat und ihnen auch die ihnen betreffenden Regeln für die Religion erläutert hat. Und diese geheimnisvolle Begegnung offenbart uns Allah subhanahu wa ta'ala in dem Koran al-Karim von einem Gesichtspunkt, und zwar er gewährt uns einen Einblick in diese Welt, in die Welt der Jinn. In den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet uns der Prophet, wie wir gleich sehen werden, über ein paar Sachen, die sich zwischen ihnen und ihnen abgespielt haben, aber Allah subhanahu wa ta'ala, der Kenner des Verborgenen, berichtet uns im Koran, was vor dieser Begegnung stattgefunden hat und was passiert ist, als sie diesen edlen Koran Al-Karim gehört haben. Und um einen Einblick zu erhalten, hat uns Allah Azza wa Jal viele Sätze mitgeteilt, die Jinn selbst gesprochen haben. Und ich lese euch dazu ebenfalls auch ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam vor. Dieser edle Hadith ein Überlieferer fragte, oder Alqamah, rahimahullah ta'ala, fragte Abdullah ibn Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, denn Abdullah ibn Mas'ud ist einer der Sahaba gewesen, die in dieser Begebenheit beim Propheten waren. Aber nicht bei der Begegnung mit den Jinn. Das heißt, sie waren auf einer Reise unterwegs. Wie gesagt, das ist nur zusammenfassend aus dem letzten Unterricht. Sie waren auf einer Reise unterwegs. Und der Prophet a.s. ist dann von der Gruppe weggegangen. Und er ist dann nicht mehr zurückgekehrt. Bei Nacht. Bis zum nächsten Morgen ist er nicht zurückgekehrt. Und in dieser Begegnung, in dieser Situation, in diesen Momenten hat er dieses Treffen mit diesen Jinn gehabt. Und deswegen fragte Alqama, der Überlieferer über Abdullah ibn Mas'ud, er fragte ihn, war jemand von euch mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam in der Nacht der Jinn? Dann sagte er, nein. Sondern wir waren mit dem Propheten, mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in jener Nacht, aber dann vermissten wir ihn. Wir suchten nach ihm in den Tälern und in den Bergpfaden und wir sagten uns, bestimmt ist er, ermordet worden. Und so haben wir diese Nacht verbracht und es war die übelste Nacht, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und erst am Morgen kam er dann aus der Richtung des Berges Hira. Und wir sagten zu ihm, O Gesandter Allahs, wir haben dich vermisst und nach dir gesucht, aber dich nicht gefunden. Und so haben wir die schlimmste vorstellbare Nacht verbracht. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, um sich eben zu entschuldigen für das, was ihnen passiert ist. Er sagte, zu mir ist ein Rufer der Jinn gekommen oder mich hat jemand von den Jinn gerufen und so bin ich mit ihm gegangen und habe ihnen den Koran vorgelesen. Dann sagte Abdullah ibn Mas'ud, dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit uns gegangen, hat uns genommen und uns ihre Spuren gezeigt und auch ihre Feuerstellen gezeigt und uns mitgeteilt, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt haben nach dem Proviant, wortwörtlich heißt es. Gemeint ist, was dürfen sie essen und was nicht. Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr dürft jeden Knochen essen oder euch steht jeder Knochen zu, über den Allahs Name erwähnt worden ist. Und ihr werdet ihn in euren Händen fleischreich vorfinden oder mit viel Fleisch vorfinden. Und ebenso sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jedes Dung, also jedes alles, was vom Tier ausgeschieden wird, jedes Dung, jeder Dung ist eine Nahrung für eure Tiere. Eine Nahrung für eure Tiere. Und aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ergibt sich natürlich einiges, unter anderem seine Aussage, er sagte, فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ. Das heißt, reinigt euch nach dem Toilettengang mit diesen beiden Dingen nicht, denn sie gehören zu der Nahrung eurer Geschwister. Das ist also das Geheimnis dahinter, warum man solche Sachen nicht verwenden darf und stattdessen Papier verwendet oder Steine verwendet oder ähnliches oder auch Wasser verwendet. Und dieser Hadith weist auch darauf hin, dass die Welt der Dschinn eine lebendige Welt ist, dass sie essen und dass sie Nahrung zu sich nehmen und dass es unter ihnen Männer gibt, unter ihnen Frauen gibt, dass sie also Nachkommenschaft haben und so weiter, dass sie auch sogar Tiere haben von den Dschinn und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, wenn das Allah Azza wa Jal uns nicht mitgeteilt hätte, dann würden wir diese Welt nicht sehen können. Und Allah Azza wa Jal sagt im Koran Karim, وَيَخْلُقُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ. Und er erschafft auch, was ihr nicht wisst oder von ihr nicht Bescheid wisst. Und das ist eine Welt, und der uns Allah, oder die uns, in die uns Allah Azza wa Jal einen Blick gewährt hat, subhanahu wa ta'ala. Und zu ihren Aussagen gehört, und da machen wir hier beim 14. Vers weiter, und unter uns sind Gottergebene, auf Arabisch Muslimun. Und unter uns sind vom rechten Weg Abschweifende, auf Arabisch Qasitun. Und diese Ayah weist darauf hin, dass es genauso wie es unter ihnen Gläubige auch Untergläubige gibt. Rechtschaffene auch Ungerechte gibt. Und das ist auch ein Hinweis auf die Gefahr, die sich darin verbirgt, wenn man sich auf diese Welt einlässt. Derjenige, der wie heißt es, sich auf diese Welt einlässt, der praktisch mit Geschöpfen zu tun haben möchte, die er nicht sehen kann. Und deswegen geschieht auch da Unrecht und Unheil. Und deswegen hat der Koran Karim uns beigebracht, dass wir Zuflucht suchen sollen vor dem Dschinn. Gemeint natürlich vor den üblen Dschinn. Min al-Jinnati wal-Nas. Weil wir haben keinen Einblick in diese Welt, aber Allah Azza wa Jal hat. Deswegen suchen wir bei ihm Zuflucht, subhanahu wa ta'ala, vor den üblen unter ihm. فَمَنْ أَسْلَمَ auf Deutsch heißt es, was nun jemanden angeht, der sich Allah ergeben hat, man könnte auch übersetzen, der Muslim geworden ist, aber gemeint ist eben jemand, der sich Allah ergeben hat, indem er Allah gehorcht und seinem Gesandten, so bemüht er sich um mehr Besonnenheit. So bemüht er sich um mehr Besonnenheit. Und das ist ein Zeichen der Rechtleitung, dass der Mensch eben nach mehr Rechtleitung strebt und so ist eine gute Tat ein Hinweis für die nächste. Was aber die vom rechten Weg Abschweifenden angeht, so werden sie Brennholz für die Hölle sein. Dieser Satz scheint nicht mehr von den Aussagen der Dschinn zu sein. Ja, sondern das hier beginnt es praktisch mit der direkten Rede Allahs Azza wa Jal. Denn das Urteil über die Ungerechten unter ihnen ist das gleiche Urteil wie unter den Gerechten unter den Menschen. Was aber die vom rechten Weg Abschweifenden angeht, so werden sie Brennholz für die Hölle sein. Und das weist darauf hin, dass die Dschinn genauso wie die Menschen Yawm al-Qiyamah auch entweder ins Paradies gehen oder in die Hölle gehen werden. Und dass sie, auch wenn die Dschinn ursprünglich aus Feuer entstanden sind, heißt es nicht, dass sie nicht durch das Feuer gequält werden könnten. Und dann sie werden genauso der Hölle ausgesetzt und empfinden die Strafe der Hölle genauso wie der Mensch die Strafe der Hölle empfindet. Weil nur weil sie ursprünglich aus Feuer sind, heißt nicht, dass sie jetzt noch aus Feuer sind. Denn wenn sie jetzt aus Feuer werden, hätten wir ein Problem. Insofern genauso wie der Mensch. Der Mensch ist aus Erde erschaffen. Aber wenn ich dich in die Erde stecke, dann wirst du auch nicht lange aushalten. Das heißt also, es geht nicht darum, wie man, woher man woraus man entstanden ist und dann, in welchem Zustand man jetzt gerade ist. Was aber die vom rechten Weg Abschweifenden angeht, so werden sie Brennholz für die Hölle sein. Und wenn sie sich auf dem Weg recht verhielten, und wenn sie sich auf dem, das ist also ein Konjunktiv, wenn sie sich auf dem rechten Weg verhielten, der rechte Weg auf Arabisch, Al-Istiqama, und gemeint ist, Abdullah Abbas sagte Al-Istiqama, Al-Ta'a, das heißt, wenn sie gehorsam gewesen wären, das ist damit gemeint. Wenn sie gehorsam gewesen wären, Allah und seinem Gesandten gegenüber, würden wir ihnen wahrlich Wasser im Überfluss zu trinken geben, damit wir sie dadurch der Versuchung aussetzen. Und diese Eier verbirgt eben eines der Weisheiten, eines der Geheimnisse Allah subhanahu wa ta'ala, warum er dem einen warum er den einen mit seinen Gaben und seinen Gnaden überschüttet. Nicht eben, weil dieser Mensch rechtschaffen ist und weil er so ein guter, gläubiger Mensch ist, sondern weil er ihn auf die Probe stellen will. Und wenn er gläubig ist und besteht, noch höhere Rangstufen erlangen wird. Insofern ist die Gaben Allahs in diesem Leben ist kein Zeichen für seine Zufriedenheit. Das kann es sein, muss es aber nicht sein. Und wenn Allah Azza wa Jalla jemand auf die Probe stellt, ist es kein Zeichen seines Zorns. Kann es sein, muss es aber nicht sein. Das eine ist nicht zwingend mit dem anderen im Zusammenhang. Das heißt, Allah sagt hier mit anderen Worten ausgedrückt, wenn sie, diese Djinn, rechtschaffen gewesen wären und auch die Menschen gläubig sind und so weiter und so fort, dann gerade dann werden wir ihnen noch mehr geben, um sie der Versuchung auszusetzen. Und derjenige, für den Allah will, dass er die Prüfung besteht, der besteht, und für den Allah Azza geschrieben hat, dass er die Prüfung nicht bestehen wird, der wird an ihr zugrunde gehen, über Allah uns zu den machen, die bestehen werden. Insofern ist Reichtum eine Prüfung Allahs Azza wa Jalla. Wer das verstanden hat, weiß, dass das Geld ein Mittel zum Zweck ist und dass er, wenn er es bekommen hat, es schnell wieder ausgeben sollte auf die Art und Weise, wie Allah Azza wa Jalla es gerne hätte. Denn in seiner Hand bringt es nichts. In seiner Hand bekommt er dafür keine Hasanat. Aber wenn er es richtig ausgibt, dann bekommt er dafür seine Hasanat. Imam Qatada rahimahullah ta'ala sagte, لو آمنوا, erklärt diese Ayah mit anderen Worten, لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا لنبتليهم بها. Das heißt, wenn sie alle geglaubt hätten, wenn sie alle gläubig wären, wenn sie alle Muslime werden, dann würden wir ihnen von der Dunya so viel geben, um sie auf die Probe zu stellen. Damit wir sie dadurch der Versuchung aussetzen. Und wer sich von der Ermahnung seines Herrn oder auch wer sich von der Erinnerung seines Herrn, damit ist der Quran al-Karim gemeint, al-Dhikr auf Arabisch ist einer der Namen des Quran al-Karim, denn Allah bezeichnete ihn so, als er sagte, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. Und er ist ein Dhikr, eine Ermahnung, eine Erinnerung für dich und für dein Volk. Und wer sich von der Ermahnung seines Herrn abwendet, den wird er in überwältigende Strafe stecken. Und hier ist natürlich die Abwendung des vom Koran al-Karim in jeglicher Hinsicht gemeint. Wer sich vom Koran abwendet, dass er nicht an ihn glaubt, wer sich vom Koran abwendet, dass er nicht nach ihm handelt, wer sich nach dem Koran abwendet, indem er nicht zu ihm aufruft, und so weiter und so fort, das ist derjenige, Gott bewahre, der auch dann diese überwältigende Strafe erhalten wird. Und sollte er sich teilweise vom Koran Karim abwenden, dann erhält er den entsprechenden Teil dieser Strafe, mit Allah uns davor bewahren und schützen. Im Koran Karim heißt es, يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Es gibt eine zweite Art, diese Ayah im Koran zu lesen, auch eine Art, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie gelesen hat, in der Liste von Abu Ja'far ibn Kathir, Abu Amr Ibn Amr und Abu Ja'far heißt es Nasluku ala Masada, und da würde man es anders übersetzen, die Eier. Da würden wir sagen, und wer sich von der Ermahnung seines Herrn abwendet, den werden wir in überwältigende Strafe stecken. Und so spricht sich Allah subhanahu wa ta'ala. Er spricht also in der dritten, in der ersten Person Plural. Und die Gebetsstätten gehören doch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Al-Masajid auf Arabisch ist der Plural von Masjid. Und Masjid kommt vom Wort Sajada. Ihr wisst ja, dass die arabischen Worte meistens auf drei Buchstaben zurückzuführen sind. Und Sajada bedeutet unter anderem sich niederwerfen. Und insofern ist Masjid der Ort, an dem Sujud gemacht wird. Und deswegen sind damit die Gebetshäuser gemeint. Und damit können auch, müssen nicht nur die Moscheen der Muslime gemeint sein, sondern können auch damit die Gebetshäuser der Juden und Christen damit gemeint sein. Weil das Gebet ursprünglich bei ihnen ist ja auch mit Sujud und mit Ruku und so weiter, auch wenn es heutzutage natürlich verändert worden ist durch die Neuerungen. Und deswegen sagt der Qatada rahimahullah ta'ala zu dieser Aya, اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا. Er sagte, wenn die Juden und Christen in ihre Kirchen und Synagogen gehen, beginnen sie Schirk. Und also rufen andere neben Allah Azza wa Jalla an. Insofern, die Masjid ist der Ort, an dem eigentlich nur Allah Azza wa Jalla angerufen werden darf. Und die Gebetsstätten gehören durch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Und als Allahs Diener aufstand, um ihn anzurufen, auf Arabisch Dua zu machen, und Allahs Diener ist natürlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, als er aufstand, um ihn anzurufen, hätten sie ihn alle beinahe erdrückt. Und dazu lesen wir auch die folgende Überlieferung von Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Er sagt über diese Ayah: Als sie gesehen haben, wie er betet, wie er und seine Gefährten beten und sich verbeugen und so weiter und so fort, haben sie sich ebenfalls verbeugt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und haben auch Sujud gemacht, wenn er Sujud gemacht hat. Und sie sagten, sie beobachtet, wie die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ihm alles nachgemacht haben. Der Prophet verbeugt sich, sie verbeugen sich. Er geht ins Sujud, sie geben ins Sujud. Sie machen praktisch alles nach. Und sie wunderten sich über diese Gehorsamkeit der Gefährten dem Propheten gegenüber, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, als sie das gesehen haben, jeder wollte das beobachten. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so hätten sie sich beinahe einander erdrückt, weil jeder sich vordringen wollte, um dieses wunderbare Ereignis zu sehen. Und man stellt sich heutzutage vor, was ja nicht für uns nicht möglich ist, aber wenn man den Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen würde, wie er mit seinen Sahaba betet, das wäre ein Anblick, der sich natürlich kein Mensch entgehen lassen würde. Und so war es auch mit diesen Jinn. Dann heißt es in der 20. Ayah: Sag, ich rufe nur meinen Herrn an und geselle ihm nichts bei. Noch ein kurzer Hinweis auf die Eier vorher. Und als Allahs Diener aufstand, um ihn anzurufen, hätten sie ihn alle beinahe erdrückt. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weise darauf hin, dass Imam al-Tabari rahimahullah ta'ala die Eier anders ausgelegt hat und er das Pronomen hätten sie ihn beinahe alle erdrückt bezogen hat auf die Araber, auf der arabischen Halbinsel. Dass sie sich eben gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam versammelt haben, um ihn eben loszuwerden. Und wäre da nicht Allah azza wa jalla gewesen, so hätten sie ihn überwältigt. Aber die Überlieferung, die wir vorhin gesehen haben, weist darauf hin, dass hiermit die erste Bedeutung gemeint ist. Wallah. In der 20. Ayah heißt es, und auch die folgende Überlieferung sagte Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, als die Jinn den Propheten sallallahu alaihi wasallam hörten, wie er den Koran Karim liest, wären sie beinahe auf ihn draufgestiegen vor lauter Eifer. Und das zeigt, dass die Ayah auch so verstanden hat, wie sie dasteht. Sie haben sich ihm genährt. Danau minhu falam ya'lam bihim hatta atahu ar-rasul faj'ala yuqri'uh. Das heißt, sie haben sich ihm genährt, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber er wusste nicht, dass sie ihm so nahe gewesen sind, bis der Gesandte zu ihm kam und ihm die folgenden Ayat vorgelesen hat. Und dann, قُلْ أُوحْيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. Sprich, mir wurde eingegeben, dass eine Schar der Engel mir zugehört hat. Das heißt also, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, während er im Gebet war mit den Sahaba und die Jinn ihm zugehört haben, um nochmal daran zu erinnern, was war das eigentliche Ereignis? Das Ereignis war, dass Iblis gemerkt hat, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Irgendetwas tut sich im Himmel. Und da er ja schon seit Anfang der Zeit die Erfahrung gesammelt hat, wusste er, dass entweder Allah Azza wa Jal etwas Gutes für die Menschen vorhat, indem er eine neue Offenbarung herabsendet, wie er es gemacht hat zur Zeit von Musa, wie er es gemacht hat zur Zeit von Isa und so weiter und so fort, oder dass er ein bestimmtes Volk vernichten möchte, weil die Araber waren Mushrikin. Und er hat erwartet, dass es eben eine Strafe ist, die von Allah Azza wa Jal kommt. Und deswegen hat er Iblis seine Leute losgeschickt, damit sie gucken, was Sache ist. Und dann haben sie eben den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen und seine Freunde, wie sie dort dieses Gebet verrichten. Und dann wussten sie, dass das Ereignis ist, was eigentlich stattgefunden hat. Das heißt, warum schaffen sie es nicht mehr, die Worte aus der höchsten Engelschar zu schnappen? Weil eben ihnen verboten worden ist und weil sie jetzt gejagt werden. Und dann haben sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Gebet erwischt, und das hat der Prophet noch nicht mitbekommen, aber nachher wurde er gerufen und hat sich zu ihnen gesellt und ihnen eben die Botschaft verkündet und ihnen gesagt, was sie wie gesagt essen dürfen und was nicht. Das war die, jetzt kommen wir zur 20. Ayah. Sag, ich rufe nur meinen Herrn an und ich geselle ihm niemanden bei. Und diese Ayah sollte unsere Aufmerksamkeit in der Hinsicht wecken, dass in dieser Situation, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Jinn zusammen ist, lautet quasi die erste Botschaft von Allah Azza wa Jal, sag, ich rufe meinen Herrn an und geselle ihm nichts bei. Ich mache Dua zu meinem Herrn, und Dua heißt Ibadah machen. Ich bete also meinen Herrn an und geselle ihm nichts bei. Das ist nichts anderes als La ilaha illallah. Denn ich rufe ihn an, das ist illallah, und ich geselle ihm nichts bei, ist die Bedeutung von La ilaha. Und das ist eben unser Vorbild, a.s.w. Nicht nur mit den Menschen hat er diese Form der Da'wah gewählt, sondern mit den Jinn. Warum? Weil derjenige, der als im Glauben an La ilaha illallah stirbt, der hat Hoffnung auf das Paradies Allahs azza wa jalla. Aber derjenige, der Gutes macht, Zeit seines Lebens, von dem Allah azza wa jalla aber nichts annimmt, der hat nichts davon, wenn er nicht La ilaha illallah gesagt hat. Deswegen gab es in der vorislamischen Zeit einen bekannten Menschen, der bekannt war für seine Gastfreundschaft. Und dann hat man den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, was ist mit ihm? Also sinngemäß, geht er ins Paradies oder was wird mit ihm sein? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat niemals La ilaha illallah gesagt. Er hat niemals La ilaha illallah gesagt. Also ist das der Schlüssel zu allem Guten überhaupt. Sprich oder sag, ich vermag euch weder Schaden noch Besonnenheit zu bringen. Und dieser Schaden, diese Besonnenheit, gemeint ist, außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala es will. Und die Besonnenheit, wenn wir das als Rechtleitung verstehen, so ist die Rechtleitung bekannterweise von zweierlei Art. Entweder geht es um die Rechtleitung, das heißt in der Bedeutung von Wegweisung. Ich zeige dir den Weg und sage dir, hier geht's lang, das ist halal, das ist haram, so hast du zu beten, so hast du zu fasten. Das ist die Rechtleitung, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich gemacht hat mit den Menschen. Oder den Weg, den er diese Art der Rechtleitung, den vermochte er sehr wohl. Aber die Rechtleitung des Herzens, das ist die Rechtleitung, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht in seiner Hand hat. Deswegen hat er selbst Allah darum gebeten, dass er sein Herz festigen soll. Sag, niemand kann mir gegen Allah Schutz gewähren, und ich werde euch und ich werde außer bei ihm keinen Ort der Sicherheit finden. Und diese Eier ist ein Beweis dafür, dass man eben nur Zuflucht rufen darf bei Allah subhanahu wa ta'ala. Gemeint natürlich bei den Sachen, die nur zu Allah imstande ist. Weil es gibt ja, damals hat man, wenn man sich in einem Tal niedergelassen hat, hat man geglaubt, dass in jedem Tal es Djinn gibt und man Schutz suchen sollte bei dem Obersten von ihnen, bevor man sich irgendwo auf einer Reise in einem Tal einfach niederlässt und schläft. Dann hat man einfach gerufen laut, Oberster dieses Tales, gewähre mir Schutz, gewähre mir Zuflucht und so weiter. Und all dies hat der Islam natürlich verboten, denn warum suchst du den Schutz bei demjenigen, der den Schutz gewährt? Bei Al-Mu'min subhanahu wa ta'ala. Sag, niemand kann mir gegen Allah Schutz gewähren und ich werde außer bei ihm keinen Ort der Sicherheit finden. Ich vermag nur etwas zu übermitteln von Allah und seinen Botschaften. Das ist auch eine sehr schöne Klarstellung der Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn manche Leute denken, und das haben ja auch viele Leute damals gesagt, sie haben gedacht, wenn du ein Prophet bist, wenn du ein Gesandter Allahs bist, dann beweis es uns. Und sie haben ihm vorgeschrieben, wie er das beweisen soll. Indem er den Berg in Gold umwandeln soll, indem der Engel von oben mit dem Buch hinabsteigen soll, ihm das in die Hand geben soll und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Sachen verlangt, die er niemals behauptet, dass er dazu imstande wäre. Aber sie haben sich in den Kopf gesetzt, dass ein Prophet muss jemand sein, der Wunder wirkt. Aber das ist nicht der Fall. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat durch Allah azza wa jalla Wunder gewirkt, das stimmt, aber wenn Allah wollte. Wenn Allah nicht wollte, hat er eben keine Wunder gewirkt. Und deswegen hat er von vornherein klar gemacht, meine Aufgabe ist, die Botschaft zu übermitteln. Eure Aufgabe ist, sie anzunehmen und umzusetzen. Ich vermag nur etwas zu übermitteln von Allah und seinen Botschaften. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, gewiss für ihn wird es das Feuer der Hölle geben, ewig und auf immer darin zu bleiben. Ja, du kannst wählen, ob du der Botschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen möchtest oder nicht. Aber du musst dich nur der Konsequenzen bewusst sein, die vielleicht nicht in diesem Leben eintreffen werden, aber im nächsten Leben. Hauptsache du sagst nicht, der Prophet hat dir das nicht gesagt. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Auferstehung wird den Menschen fragen, habe ich zu dir keinen Gesandten geschickt? Habe ich dir nicht Versorgung gegeben, mehr als du eigentlich brauchst? Und auch die Menschen, bevor sie in die Hölle gelassen werden, die Engel fragen sie, sind nicht zu euch Gesandte gekommen, die euch die Verse unseres Herrn vorgelesen haben? Und sie werden sagen, selbstverständlich. Deswegen, das ist das Argument Allah subhanahu wa ta'ala, die Hujja Allahs azza wa jal gegen die Menschen und die Jinn, damit ja niemand sagt, an taqulu yawm al-qiyama inna kunna an hadha ghafilin, damit niemand sagt, am Tag der Auferstehung, wir waren dessen unachtsam, wie es heißt in Surat Al-A'raf. Wenn sie dann sehen, in der 24. Ayah heißt es, wenn sie dann sehen, was ihnen versprochen worden ist, da werden sie wissen, wer die schwächeren Helfer und die geringere Zahl hat. Diese Ayah ist eine Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er den Menschen nicht nur aufruft zum Guten, ihm androht, sondern er wird ihm sagen, wie es sein wird nach seinem Tod. Und was er sagen wird, wenn er gestorben ist, wenn er dieser Botschaft, nennt man Überzeugungsarbeit. Weil diese Sache, die Allah azza wa jalla, wenn Allah wollte, hätte er einfach nur sagen können, bezeugt, dass es niemanden gibt, der anbetet außer Allah azza wa jalla. Und die Sache ist erledigt gewesen. Aber diese Tatsache, dass Allah azza wa jalla über 6200 Ayat herabsendet, in denen ihr wisst, der Mensch wird überzeugt, wenn er eine Sache einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal hört. Und deswegen die entscheidenden Ayat im Koran Karim, die prinzipielle Aqidah im Koran wird mehr als einmal erwähnt und jede Geschichte wiederholt, der Tawhid, jede Sura, letztendlich ist der Sinn davon, den Tawhid umzusetzen. Insofern ist dieses eine Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den Menschen sagt, wer ist derjenige, der dir mitteilen könnte, was du sagen wirst nach deinem Tod, wenn du deine Botschaft widersetzt? Wer ist das? Und deswegen der vernünftige Mensch, der seinen Verstand einschaltet, dann muss ich fragen, sind das Worte eines Lügners, der mich ausbeuten will und das Geld aus meiner Tasche ziehen will? Oder sind das die Worte von jemand, der sich Sorgen um mich macht und der Rechtleitung für mich will, und der von mir gar nichts verlangt, außer dass ich selbst rechtschaffen bin. Und dann weiß man sofort, dass diese Worte von Allah Azza wa Jal sind, übermittelt von seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Quran Karim auch, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. Sag, ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Also wenn ich irgendetwas nehmen würde, dann könntet ihr mir vorwerfen, dass ich ein Betrüger bin. Aber wenn ich von euch gar nichts verlange und für euch nur das Gute will und sogar die Spenden, die ich von euch einkassiere, nehme ich nicht für mich, weil das ist für mich verboten, für meine Familie, und nehme ich auch nicht für die Staatskasse, sondern gebe ich den Armen eures gleichen Ortes wieder zurück. Was wollt ihr von mir? Wenn sie dann sehen, was ihnen versprochen worden ist, da werden sie wissen, wer die schwächeren Helfer und die geringere Zahl hat. Weil manche von ihnen, wie wir gelesen haben aus Surat al-Muddathir, sie dachten, als es heißt, dass dort 19 Wächter sind bei der Hölle, sie haben gesagt, 19, was ist 19? Du und ich und meine Freunde und meine Sippe, wir überwältigen diese Zahl. Und sie haben sich lustig gemacht über diese Angelegenheit. Sag, und dieses 25. Ayah, bevor sie lesen, als hätte jemand gefragt, wann findet das statt? Denn das ist ja die natürliche Frage, wenn ich dir sage, nimm die Botschaft an. Und wenn du es nicht machst, dann wirst du sterben, und wenn du stirbst, dann wird mit dir das und das passieren. Da kommt die Frage, wann ist das, was du mir androhst? Wie viel Zeit habe ich noch dafür? Sag, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das, was euch versprochen worden ist, nahe ist, oder ob mein Herr ihm eine längere Frist setzt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste nichts vom Verborgenen, von Al-Ghaib. Ghaib ist alles, was man nicht sehen kann. Er wusste sallallahu alaihi wasallam nichts vom Verborgenen, außer denjenigen Teil, den Allah subhanahu wa ta'ala ihm gestattet hat. Und das ist, was wir in diesen Ayat auch lesen. Ich weiß nicht, ob das, was euch versprochen worden ist, nahe ist, die Strafe der Hölle, oder ob mein Herr ihm eine längere Frist setzt. Ich weiß es nicht. Weil es ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es nur, euch zu übermitteln, was mein Herr mir euch mitteilt. Außerdem ist es auch gar nicht wichtig zu wissen, wann der Tag der Auferstehung ist. Viel wichtiger wäre es, wenn überhaupt, zu wissen, wie lange du lebst. Aber wenn du wüsstest, wie lange du noch lebst, dann würdest du auf dieser Welt nicht mehr normal leben können. Und deswegen ist es für dich besser, es gar nicht zu wissen. Er, der Kenner des Verborgenen, Alimul Ghaib, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt sich als Alimul Ghaib, der Kenner des Verborgenen oder der Wissende über das Verborgene. Und in einer anderen Ayah, Allam al-Ghuyub. Das ist eine Steigerungsform, das heißt, er ist der absolute Kenner aller verborgenen Dinge. Er, der Kenner des Verborgenen, er enthüllt niemandem das, was bei ihm verborgen ist. Das heißt, er gewährt niemandem Einblick in das, was bei ihm verborgen ist. Wie zum Beispiel Al-Lawh al-Mahfuz, die wohlbewahrte Tafel. Niemand hat Einblick darin, beziehungsweise niemand hat Einblick in dem, was darin steht, außer dem Gesandten. Illa man irtada mir Rasul. Nicht nur jedem Gesandten, sondern der Gesandte, der dazu auch die Erlaubnis, die Bevollmächtigung, derjenige, der dazu bewilligt worden ist. Illa man irtada mir Rasul, außer dem Gesandten, den er bewilligt. Dem Gesandten, gemeint ist dem bestimmten Gesandten, den Allah subhanahu wa ta'ala dazu bestimmt. Da geht also nicht um einen bestimmten Propheten oder einen bestimmten Rasul, sondern Musa hat die Tawra, Isa hat das Injil und so weiter und so fort. Außer dem Gesandten, den er bewilligt. Und eben nicht Wahrsager, die aus Händen oder aus Sternbildern lesen. Da lässt er vor ihm und hinter ihm Wächter einhergehen. Und das ist ein Schutz Allah subhanahu wa ta'ala für die Offenbarung. Denn wir haben ja erfahren, dass die Dschinn versuchen, etwas von dem, was die Engel reden, mitzubekommen. Und deswegen ist es ja so, dass die Wahrsager manchmal die Wahrheit sagen. Sie heißen Wahrsager, eigentlich müssen wir sagen Lügen sagen, aber sie sagen ja meistens nicht die Wahrheit. Aber diese Kohan auf Arabisch, Plural von Kahin, manchmal sagen sie die Wahrheit, manchmal sagen sie tatsächlich etwas Zukünftiges voraus, aber das war ja gerade das, was sie an Wahrheit mitbekommen haben von den Worten der Engel. Und damit das nicht geschieht, also Allah, der Prophet SAW hat uns mitgeteilt, dass wenn Allah also etwas entschieden hat, etwas gesprochen hat, dann erfahren das die Engel und erstmal Jibril a.s. und die anderen Engel dann nach und nach. Und diese Worte hören die Jinn ab, manchmal. Und wenn sie ein wahres Wort abgehört haben, dann verkaufen sie es eben weiter an die entsprechenden Wahrsager. Damit das nicht beim Koran al-Karim geschieht, hat Allah subhanahu wa ta'ala bei der Herabsendung des Koran al-Karim und bei der Entsendung von Jibril alayhi salatu wassalam Wächter eingesetzt, das heißt Engel eingesetzt, die eben vor und hinter ihm aufpassen, dass niemand etwas von der Erfahrung und der Offenbarung erfährt, bevor Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Und deswegen sagte Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma über diese Ayah 27, gemeint sind die sich abwechselnden Engel. Gemeint sind die sich abwechselnden Engel. Hier, Mu'aqibatun min al-Malaika. In der 28. Ayah heißt es, damit er weiß, ob sie wohl die Botschaften ihres Herrn ausgerichtet haben und dass er das, was bei ihnen ist, umfasst und er die Zahl von allem erfasst. Zunächst einmal, damit er weiß, ob sie, was heißt sie, wer ist mit sie gemeint? Gemeint sind die Gesandten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Damit er weiß, dass einer wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Botschaft ausgerichtet hat. Oder Jibril alaihi salatu wassalam die Botschaft an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ausgerichtet hat. In einer anderen Lesart von Ruwais, liyu'lama, das heißt, damit, auf Arabischen kann man das Wort Wissen auch in Passiv setzen. Im Deutschen würde man sagen, damit man weiß. Ja? Damit gewusst wird, passt nicht so gut. Die Frage ist nur, wer ist mit er gemeint in dieser edlen Ayah? Denn er, Pronomen, kann sich auf den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beziehen oder auf den Gesandten allgemein. Und das ist die Aussage von Qatada, rahimahullah ta'ala. Es gibt drei Ansichten dazu. Die erste Ansicht ist, damit der Gesandte gemeint ist. Und zweitens, damit die Mushrikun gemeint sind. Damit sind die Mushrikun gemeint. Und das sagte Abdullah ibn Abbas und Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala, damit sie eben wissen, dass sie die Botschaften ihres Herrn ausgerichtet haben. Und das ist eben ein Argument gegen jeglichen Mushrik, damit er nicht behaupten kann, die Propheten haben die Botschaft nicht verkündet. Nee, haben sie. Und Allah hat auch dafür gesorgt, dass die Botschaft nicht verändert wird und niemand anderes etwas davon erfährt, außer dem Gesandten, der dazu bewilligt worden ist. Und die dritte Ansicht ist, damit ist Allah subhanahu wa ta'ala gemeint. Das heißt, damit Allah weiß, ob sie wohl die Botschaften ihres Herrn ausgerichtet haben. Und das Wissen Allahs subhanahu wa ta'ala, hier geht es um das Wissen Allahs, das in Erscheinung tritt. Das Wissen Allahs, das in Erscheinung tritt und das, was man Arabisch meint mit Ilmu Wuhur. Ilmu Wuhur. Denn Allah weiß alles. Das heißt, ob das jetzt geschehen ist oder nicht geschehen ist, Allah weiß alles, was geschieht. Aber gemeint ist das Wissen, das sich gezeigt hat. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.